Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und die kleine Osterpause des Scholz-Updates ist vorbei und ich freue mich wirklich auf einen hochkarätigen Gast heute, sozusagen nach der Pause. Er war Ministerpräsident in Baden-Württemberg, er war EU-Kommissar für Energie, für Digitalwirtschaft und Finanzplanung, also drei verschiedene Positionen. Und er war einer der Politiker, der aus dem Stegreif, wirklich aus dem Stegreif, ohne große Vorbereitung, ohne Papier, brillante Reden halten konnte und dem man auch mal länger als eine halbe Stunde gern zuhören konnte und wollte, was ja heute nicht mehr so alltäglich ist. Wir werden deshalb natürlich auch über politische Kommunikation sprechen, bei der es in der Ampel gerade etwas hapert, aber natürlich auch Energiepolitik. Er war EU-Kommissar für Energiepolitik, über die Energiepolitik gerade. Und ob das, was wir in diesen Tagen da erleben, eigentlich nicht anders geht, ob es die richtige Richtung geht, wie er das sieht, wie er die Rolle Deutschlands in der EU sieht unter Olaf Scholz. Und ich glaube, man kommt gar nicht drum herum, auch in diesen Tagen über Matthias Döpfner und die Medien zu sprechen, die sich gerade mal vor allem mit sich selbst beschäftigen. Und wo ich mich frage, ob Politiker sich eigentlich freuen, wenn Medien anfangen, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Wer ist heute mein Gast? Günther Oettinger, lieber Herr Oettinger, und es sieht aus, als würden Sie irgendwo durch Baden-Württemberg mit dem Auto fahren, aber es täuscht.
Ich bin gerade auf der Autobahn Karlsruhe nach Wiesbaden, aber auf der Raststätte und habe nachher um 13 Uhr die Freude, dass ich mit Jens Weidmann ein kleines Essen einnehmen darf.
Was machen Sie jetzt gerade? Das werden Sie natürlich viele fragen. Was macht der Oettinger gerade?
Beruflich. Ich bin am 30.11.2019 aus der Europäischen Kommission ausgeschieden. Da war das Mandat zu Ende. Und dann habe ich mit meiner Lebensgefährtin eine Beratungsfirma gegründet und wir sind in verschiedenen Mandaten beraten, betreuen Projekte, Unternehmen. Und ich habe dann auch einige Tätigkeiten in Aufsichtsräten und Beiräten.
So. Und sind natürlich der Politik immer noch extrem verbunden. Vielleicht ein Thema vorweg, über das alles sprechen, was Sie auch gesehen haben, all das, was sich um Matthias Döpfner abspielt, den Vorsitzenden der Axel Springer SE, des vermeintlich mächtigsten europäischen Medienkonzerns. Freut man sich als Politiker, wenn die Medien anfangen, sich mit sich selber zu beschäftigen?
Die Medien sind unter einem ziemlichen Druck. Die Digitalisierung, die sozialen Medien, die sinkende Leserblattbindung, die sinkende Auflage für Printmedien, weniger Werbeanzeigen, Stellensuche, Gebrauchtwagen, Wohnungen. Und deswegen Verlage haben derzeit ein Problem zu bestehen und zu erreichen, dass die Qualität der Medien erhalten bleibt. Ich finde, dass der Springer-Konzern das gut macht. Ich lese gerne einige Produkte, namentlich am Sonntag, die Welt am Sonntag. Ich finde auch, dass die Bild am Sonntag lesenswert ist. Und klar ist, diese Tweets sind nicht gerade souverän. Und da scheint mir auch ein gewisser Krieg innerhalb des Konzerns vonstatten zu gehen. Das kann ich nur eingeschränkt beurteilen. Ich habe Herrn Döpfner als einen klugen Ratgeber kennengelernt. Er hat für das Zeitungswesen in Deutschland einiges gemacht. Und er hat den Springer-Konzern, glaube ich, verändert. Dass da jetzt auch wichtige Tageszeitungen nicht mehr dabei sind, kann man bedauern. Aber er hat einen konsequenten Kurs aufgebaut und entwickelt. Ob der erfolgreich sein wird, das wissen wir vielleicht in 5 oder 8 Jahren. Aber ich glaube, dass das zumindest eine Strategie ist, die er verfolgt.
Und darf man als Verleger, als Inhaber eines solchen Unternehmens, darf man Einfluss zu nehmen auf seine Journalisten?
Verleger sind ja nicht jenseits der Gesellschaft und der Politik. Es darf nicht zu Vorgaben kommen, zu zwingenden Diktaten. Es darf auch nicht mit der Arbeitgeberfunktion Missbrauch betrieben werden. Aber dass ein Verleger ein zutiefst politischer Mensch ist und eine Verlegerin, ist, glaube ich, naheliegend, immanent. Und also wenn seine Meinung sagt, halte ich für legitim. Ich traue Redakteuren zu, dass sie die Meinung respektieren, aber nicht eins zu eins übernehmen.
Richtig. Das kurz vorab. Wir wollen natürlich vor allen Dingen sprechen über Ihren Blick auf die Politik. Und da würde mich insbesondere interessieren, wie Sie im Moment die energiepolitischen Entscheidungen der Bundesregierung sehen. Da gibt es ja ein Hin und Her. Als Bürger ist man im Moment in so einem Status, wo man denkt, am besten ist, man wartet erstmal ab, bevor man die eigene Heizung austauscht, weil so richtig blickt da keiner mehr durch. Wie bewerten Sie das, was gerade in der Ampelkoalition passiert in Sachen Energiepolitik?
Dass dem Klimawandel höchste Bedeutung beigemessen werden muss, ist unstrittig. Und dass Treibhausgase, CO2, Methangase den Klimawandel bewirken, ist gleich physikalisch, biologisch, chemisch nachgewiesen. Aber Deutschland macht einen Alleingang. Und die Welt wundert sich. Ich kritisiere, dass die deutsche Energiepolitik zu wenig europäisch vernetzt ist. Und dass wir derzeit im Thema Nachhaltigkeit, also CO2-Emissionsminderung, alleine Vorrang einräumen und das Thema Versorgungssicherheit und das Thema Bezahlbarkeit nicht genügend beachtet wird, kritisiere ich auch. Wir haben den höchsten Strompreis der Welt in Deutschland. Wir haben hohe Gaspreise. Wir importieren über Tausende von Meilen Frackinggas aus Kanada und den USA. Es wird dort von Schiffen zu uns gebracht. Es wird dort heruntergekühlt auf 164 Grad. Bei uns regasifiziert. Da sind enorme Energieaufwendungen da. Das Schweröl der Schiffe kommt hinzu. Und wir hätten selbst Möglichkeiten bei uns der Gasförderung. Aber bei uns wird Fracking als Teufelszeug abgelehnt. Eine ganz schön billige Nummer. Was wir bei uns ablehnen, wird in den USA gemacht und von uns gebraucht. Und wir kämpfen um jede Gasmenge von Katar bis Houston und machen uns selbst ein bisschen wenig Gedanken, wie wir unsere Eigenständigkeit, unsere Unabhängigkeit und auch die Bezahlbarkeit etwas erhöhen könnten.
Gehen wir das mal einzeln durch. Wo hat das angefangen? Wo hat Deutschland sozusagen seinen Sonderweg begonnen? Hat das begonnen nach Fukushima?
Schon früher. Wir sind zum einen nicht mehr bereit, Infrastrukturen uns zuzumuten. Das hat lange bei der Elbvertiefung in Hamburg begonnen, über die notwendigen Trassen Südlink, von Offshore-Windmengen, die den deutschen Süden transportiert werden müssen. Als die deutsche Politik im Frühjahr 2011 entschieden hat, schneller aus der Kernkraft auszusteigen, wie es jetzt ja vollzogen wurde, war damals die Planung, dass Südlink 2022 fertig ist. Mhm. Zeitgleich mit der Abschaltung genügend Windstrommengen im deutschen Süden. In Zürich 2029, nicht früher. Das heißt, wir haben unglaubliche Probleme, Infrastruktur zu entwickeln und Zeitachsen einzuhalten und Akzeptanz zu schaffen. Dann haben wir meines Erachtens immer nur abgeschaltet. Wir steigen aus Kernkraft aus und aus Kohle aus, zumindest mit Blick auf 2038 oder früher. Derzeit haben wir mehr Kohlestrom als jemals zuvor. Aber aus beiden parallel auszusteigen, ist schon eine sehr, sehr wagemutige Veranstaltung. Und vorausgeschickt müsste man die Frage entscheiden, wollen wir Industrieland bleiben? Wollen wir Wertschöpfung durch Grundstoffindustrien, Stahl, Aluminium, Kupfer, Basischemie, Agrochemie? Wollen wir energieintensive Industrien und ihre Arbeitsplätze und Steuereinnahmen bei uns halten? Denn der Prozess der Deindustrialisierung ist in vollem Gange. Ich fand schon beachtlich, dass bei Beginn der Hannover Messe am letzten Sonntag, also vor einer Woche, sowohl der BDI-Präsident, Herr Russwurm, wie die Präsidenten von VDMA und ZVEI sehr kritisch die aktuelle Energiepolitik und die Risiken bei dem Thema bezahlbare Energie und Versorgungssicherheit plakatiert haben. Ich glaube, die Politik muss dringend aufwachen. Was da geschieht, ist nicht wirklich logisch. Und das Ministerium für Wirtschaft ist leider kein Wirtschaftsministerium mehr. Schon Transformationsministerium, ideologisch getrieben.
Das sagen ja viele und viele, wenn man sich nach in der Welt umsetzt, sagt, was passiert da in Deutschland? Sie fragen sich, warum schaltet ihr Atomkraftwerke ab, die abgeschrieben sind, die gut funktionieren, die CO2-neutral sind? Und warum riskiert ihr, dass ihr die Grundlast nicht mehr sichern könnt? Egal, mit welchem Experten man spricht, der sich mit dem Thema wirklich auskennt, jeder sagt, es ist keine Frage, ob es irgendwann zu einem großen Stromausfall kommt, sondern nur wann. Sehen Sie das genauso?
Ja, sehe ich genauso. Wir haben im Strombereich ein Problem und der Strom wird immer wichtiger. Wir sind auf dem Weg, Wärme durch Strommengen in den Haushalten, in Wohnungen zu sichern. Auf dem Weg, all electric, Mobilität durch Strom zu sichern. Und wir haben chronisch den Strombedarf in Deutschland unterschätzt. Der ist schon jetzt höher als prognostiziert und wird deutlich steigen. Wird um 50% oder mehr steigen. Und Strom hat ein Problem. Er ist nicht speicherbar. In größeren Mengen können Sie Strom nicht speichern. Überlegen Sie mal, das wäre doch das Milliardengeschäft, Strom in großen Mengen speichern zu können. Hätten wir im Augenblick keinen Windstrom, keinen Solarstrom, nicht Biomasse, nicht Wasser und keine fossilen Strommengen, dann hätten wir in unseren Stromspeichern für genau eine halbe Stunde den Strom gespeichert. Das sind primär Stauseebecken in Schwarzwald, in Tirol, in Vorarlberg, wo man Wasser runterlassen kann und durch Turbinen in Strom umwandeln kann. Eine halbe Stunde Stromvorrat. Hätten Sie für eine halbe Stunde Bier im Trank, würden Sie unruhig. Hätten Sie für eine halbe Stunde Brot in der Schublade, wird mir unruhig. Aber bei Strom sind wir darauf angewiesen, dass jeder Strom in der gleichen Zeit umgewandelt wird. Mhm. Und dann sind eben volatile Techniken wie Wind und Solar dafür nur eingeschränkt geeignet. Zumal wenn man keine Infrastruktur, um ihn von Nord nach Süd zu bringen, schon in Funktion hat. Deswegen geht es um Grundlastfähigkeit. Und grundlastfähig ist nun mal ein Kernkraftwerk, ist nun mal ein Kohlekraftwerk und ein Gaskraftwerk. Aber klar ist wiederum, ein Gaskraftwerk wird nur gebaut, wenn es genügend Produktionsstunden im Jahr gibt. Mit 2000, 3000 Stunden baut keiner ein Gaskraftwerk. Deswegen, die Energiepolitik ist in der Transformation nicht durchdacht und Investoren sind sehr verunsichert.
Kann man das jetzt tatsächlich, Sie haben es getan, dem Bundeswirtschaftsminister und Vizekanzler Robert Habeck vorwerfen, der ja zu seiner Verteidigung immer sagt, ich muss jetzt all das aufarbeiten, was in den vergangenen anderthalb Jahrzehnten, und damit meint er die CDU-geführte Regierung unter Angela Merkel, versäumt wurde. Und ganz Unrecht hat er nicht, denn es war Angela Merkel und die CDU, die entschieden haben, sie haben das damals ja live mitgekriegt, Baden-Württemberg ist deshalb grün geworden wegen Fukushima. Wahrscheinlich wäre Baden-Württemberg, weiß nicht, ob Sie mir da widersprechen, hätte es Fukushima nicht gegeben, wäre das bis heute ein CDU-regiertes Bundesland, oder?
Das war ein Grund, dass Herr Kretschmann Regierungschef wurde und geblieben ist. Nicht der einzige, aber ein Grund. Aber die Grünen sind nicht ganz außen vor. Die Grünen haben in diesen 16 Jahren in vielen deutschen Ländern regiert. Herr Habeck war in Kiel dabei als Minister. Wir haben derzeit mehr Landesregierungen mit grüner Beteiligung als christdemokratische oder sozialdemokratische Beteiligung. Und die Energiewende, die Energiepolitik ist nicht nur Bundessache, ist auch regionale Angelegenheit, lokale Angelegenheit. Und übrigens, Nord Stream 1 wurde noch geplant, als Gerhard Schröder Kanzler war und Jürgen Trittin Umweltminister und Joschka Fischer Außenminister, also bei Rot-Grün. Insoweit, da soll sich keiner davor stehlen. Und wenn jetzt diese Regierung sagt, sie sind eine Fortschrittskoalition, man hat Tempo, Olaf Scholz war immer dabei, Olaf Scholz war Arbeitsminister, er war Finanzminister, er war eigentlich der engste Partner von Angela Merkel. Also wer Angela Merkel kritisiert, kritisiert Olaf Scholz in gleichem Maße. Olaf Scholz hat kein Geld bereitgestellt für die Bundeswehr. Das war sein Haushalt.
Absolut. Bleiben wir bei der Energiepolitik. Bei der Frage, dass man jetzt den Eindruck hat, die Regierung will jetzt mit Gewalt, mit Brachialgewalt das Thema lösen und setzt dabei vor allem auf die Bürger, dass die ihre Häuser umstellen. Ist das aus Ihrer Weg der entscheidende Punkt jetzt gerade? Muss man sich da jetzt gerade so versteifen und ja auch viele Menschen in Deutschland gegen sich aufbringen und sei es nur, weil sie nicht verstehen, was sie jetzt eigentlich machen sollen?
Die Wärmepumpe ist eine gute Technologie. Wenn ich Neubau sehe, egal ob ein Mietwohnhaus oder eine Villa, ist die Wärmepumpe richtig. Aber wir haben ja mal über 40 Millionen Bestandshaushalte. Und da sind eben viele dafür nicht vorbereitet. Denn Wärmepumpe braucht Dämmung zuerst. Wärmepumpe funktioniert gut mit Fußbodenheizung. Zu glauben, dass dies in Berlin-Mitte klappen kann, oder in Wohngebieten der 1960er, als man dringend Wohnungen brauchte, die Häuser werden alle noch stehen, aber sind darauf nicht vorbereitet. Und deswegen ein bisschen mehr Realismus wäre angezeigt. Und das Datum 1.1.2024 ist ja morgen, in 8 Monaten. Und keiner weiß, was es geschieht. Keiner weiß, welche Ausnahmen gibt es. Warum die über 80-Jährigen? Warum nicht die 77-jährige Witwe? Warum nicht der Sozialhilfeempfänger? Dann die Förderprogramme sind überhaupt nicht durchdacht. Und die Differenz zwischen einer modernen Gasheizung und einer Wärmepumpe, die wird der Staat nicht ausgleichen können. Da geht es in 2- bis 3-stellige Milliardensummen. Und wir können jetzt nicht mehr die Transformation zulasten unserer Kinder finanzieren. Unsere Kinder werden in 10 und 20 Jahren andere Transformationen machen wollen, andere Pandemien haben, andere Kriege begleiten müssen. Und wir tun das gerade so, als ob wir die letzte Generation wäre, die noch einmal Geld in die Hand nehmen muss. Investieren in Schulen, in Infrastrukturen, in Schiene, in Straße, ist eine Daueraufgabe. Wir haben nicht das Recht, jetzt durch Sondervermögen, in Wahrheit außerordentliche Schulden, etwas zu finanzieren, was unsere Kinder zurückbezahlen müssen.
Was würden Sie machen, wenn Sie jetzt an der Regierung wären? Wie würden Sie vorgehen? Also, was immer vorgeworfen wird, ist, dass jede Regierung in Deutschland eigentlich sich für einen Weg entscheidet, ne? Und der Angela Merkel war es, wir gehen aus der Atomkraft raus, die Übergangstechnologie ist Gas, wo man ja heute sich auch fragen muss, was war das eigentlich für eine komische Idee? Jetzt hat man den Eindruck, also Wärmepumpe oder nichts anderes. Das ist immer dieses deutsche Phänomen, dass man sich einen Weg aussucht und die anderen Wege aus dem Auge verliert. Ist das das Problem?
Nochmals, wir müssen die CO2-Emissionen weltweit mindern. Aber die Zahlen sprechen eine klare Sprache. Für alle Emissionen der Welt ist Deutschland mit knapp 2% verantwortlich. Das ist nicht nichts, aber es sind nur knapp 2%. Die Europäische Union ist für 7-8% verantwortlich. Allein die USA für 16% verantwortlich und China für 33%. Während wir bei uns überlegen, Kohlekraftwerke abzuschalten, werden in China jeden Tag neue Kohlekraftwerke gebaut und die bleiben bis 2060 oder länger in Betrieb. Da müssen wir ansetzen. Wir sollten unsere Entscheidungen nicht in Berlin treffen, sondern in Brüssel oder gar in New York oder UN. Und man könnte übrigens mit einem Zehntel der Mittel, die wir bei uns einsetzen, in Bulgarien oder auf dem Westbalkan Fenster verglasen. Mhm. Und damit für das Klima mehr tun. Wir machen eine nationale Politik und Energiepolitik nur global und kontinental. Übrigens, fällt mir als Provokation, die schlimmen Bilder im Ahrtal, die Schäden, die Toten, die Überschwemmungen, die CO2-Mengen wegen der Hochwasserschäden stammen zu 2% aus Deutschland und zu 33% aus China. Eigentlich sind Kohlekraftwerke in China weit mehr verantwortlich fürs Ahrtal als Kohlekraftwerke in Deutschland. Autos in Deutschland.
Das ist ein guter Punkt, weil ja viele auch, und das können Sie gut beurteilen, als jemand, der extrem lange für die EU an entscheidender Stelle gearbeitet hat, weil ja viele Deutschland und damit dem Bundeskanzler vorwerfen, wir wissen nicht genau, was du eigentlich willst. Geht es Ihnen auch so, dass Sie die Rolle von Olaf Scholz in der EU noch nicht so richtig beschreiben können?
Ich kenne Olaf Scholz recht lange und recht gut, auch durch Begegnungen in Hamburg oder in Berlin. Er ist hochintelligent und er kennt die Akten. Er hat gute Mitarbeiter. Ich glaube, er müsste etwas empathischer sein und er müsste etwas mehr kommunizieren. Die Menschen brauchen Führung. Und zwar nicht nur nach dem Motto, ich weiß, was richtig ist, sondern man muss es erklären. Der normale Bürger will mitgenommen werden. Und was da Herr Habeck zu viel des Guten macht, macht Olaf Scholz zu wenig.
Aber das ist ein guter Punkt, der in diesem Podcast immer und immer wieder vorkommt. Die Frage, muss Olaf Scholz mehr kommunizieren? Und mein Eindruck ist ja, es hilft nicht, wenn er mehr spricht, wenn man ihn trotzdem nicht versteht. Ich habe das am Anfang gesagt, ich habe sie zwei, dreimal erlebt als Redner, als freier Redner, wo alle dachten, jetzt kommt der Oettinger aus Baden-Württemberg, irgendwie brauchen wir auch hochdeutsche Untertitel, aber war gar nicht so, sondern das haben die Leute, man muss es ja so sagen, die haben an ihren Lippen gehangen, das passiert ja bei Olaf Scholz nicht und ist es nicht einfach so, entweder man kann das oder man kann das nicht? Er wird es doch nicht, Sie kennen ihn auch sehr, sehr lange, Sie haben es gesagt, er wird es doch nicht mehr lernen. Er wird nicht mehr lernen, anders zu sprechen, so zu sprechen, dass er die Menschen mitnimmt. Darauf können wir, glaube ich, vergeblich warten.
Ich kann meinen Charakter nicht ändern. Und Olaf Scholz ist ein starker Typ. Ja, nur zwei Dinge. Er hat nicht die Wahl gewonnen. Die CDU, CSU, die Wahl verloren. Es war nicht sein brillanter Wahlkampf. Es war der verkorkste Wahlkampf von CDU und CSU, dass er knapp stärkste Fraktion im Deutschen Bundestag geworden ist und nicht Jamaika, sondern die Ampel verhandeln konnte. Und zweitens, er ist eigentlich so souverän, er könnte auch mal frei reden. Ich finde es nicht wirklich überzeugend, dass er jede Regierungserklärung im Deutschen Bundestag Wort für Wort abliest. Dass es kaum ein freies Statement gibt. Vielleicht mal ein kurzer Halbsatz, etwas ironisch sogar, aber ein Kanzler müsste normal Auge in Auge zum Abgeordneten, Auge in Auge zum Bürger sprechen und nicht im Grunde nach fertige Reden seines Hauses ablesen. Dafür braucht man keinen Kanzler, da reicht ein Roboter aus.
Warum macht er das? Weil er Angst hat, dass das ist ja diese Angst, die ihn, glaube ich, begleitet, dass ein Satz von ihm sich verselbstständigen könnte, dass er nicht so verstanden werden könnte, wie er ihn gemeint hat?
Es ist das Vorsichtsprinzip, glaube ich. Ich bin vielleicht ab und zu etwas zu frei und spontan. Und klar ist, in Zeiten sozialen Medien werden Shitstorms ausgelöst, wenn man ein bisschen zu freimütig ist. Aber umgekehrt, der Bürger will doch, dass der von ihm gewählte und akzeptierte Kanzler oder Regierungschef oder erster Bürgermeister ein Typ ist. Und dass er auch mal einen rauslässt, den man vielleicht im Nachhinein als kritikwürdig betrachten kann. Ich erinnere mich gut, Gerhard Schröder war deswegen akzeptiert und beliebt, weil er Schröder war, weil er kantig war, weil er auch mal ironisch war, selbstironisch war. Und da würde ich mir etwas mehr in der gegenwärtigen Politik in Berlin wünschen.
Aber will der Bürger das wirklich? Ne? Also wenn wir gucken, auch Sie haben dann immer mal einen draufgekriegt, wenn Sie mal einen Satz rausgelassen haben, der so bei anderen gilt das auch. Und am Ende wählen wir dann solche Leute wie Olaf Scholz. In NRW ist Henrik Wüst auf einmal total populär, der auch so ein Typ ist, wo man denkt, irgendwie sehr kontrollierter Mensch. Angela Merkel war so. Am Ende wollen die Deutschen dann doch offensichtlich eher so ein bisschen langweilige, vorsichtige Leute an der Spitze. Und wenn die dann an der Spitze sind, sehnt man sich nach denen, die mal Klartext reden.
Ja, also klar ist doch, wenn jemand Klartext spricht, dann melden sich primär die, die sich empören. Die, die sagen, jawohl, hat er richtig gesagt, die melden sich nicht. Ich möchte ein Beispiel sagen. Vor wenigen Wochen hat Winfried Kretschmann sinngemäß gesagt, von Gendern hält er nichts. Und man sollte die Gendersprache in den Schulen Baden-Württemberg nicht einführen. Mhm. Da gab es auch einen Shitstorm. Am Stammtisch oder in der S-Bahn oder im Freundeskreis hat man gesagt, klasse. Bis hinein in CDU-Kreise, klasse. Aber medial sichtbar wird der Shitstorm, wird nicht die Akzeptanz. Und ich bin sicher, dass auch ein Kanzler mit freimütiger, spontaner, offener Ansprache einen Shitstorm verursachen könnte. Aber die Mehrzahl der Bürger würde sagen, er hat recht und ich freue mich, dass der Kanzler so menschlich ist, so direkt ist und man ihn auch verstehen kann.
Macht er das vielleicht auch, weil er immer versucht, Rücksicht zu nehmen und Rücksicht nehmen muss auf die FDP und die Grünen, von denen man, glaube ich, jetzt sagen kann, sie verbessern mich da, es passt halt einfach nicht zusammen? FDP und Grüne passt halt nicht zusammen?
Ja, das kann ich verstehen. Er ist ja im Grunde ein wandelnder Vermittlungsausschuss. Er muss immer, oder ein Mediator, ja. Er muss immer schauen, er muss also A schauen, dass die FDP nicht in Umfragen dauerhaft nur 5 kommt, denn Rot-Grün wird beim nächsten Mal nicht reichen. Scholz will noch einmal Kanzler bleiben. Es klappt nur mit der Ampel, damit mit der FDP. Deswegen hilft der Lindner einerseits. Und andererseits ist vielleicht seine Partei weit näher an den Grünen als an der FDP. Das ist eine Balance, die er immer bestehen muss. Aber ich finde, Richtlinienkompetenz darf man nicht nur einmal für ein paar Wochen bei Kernkraftwerken ausüben. Führung sollte man öfter zeigen. Und klingt sicher, dass FDP und Grüne ihm folgen müssen, wenn er führt. Ich sage ein Beispiel. Er hat im Wahlkampf den Wohnungsbau in den Mittelpunkt gerückt. Mhm. Und in der von ihm verhandelten Vereinbarung steht drin, pro Jahr 400.000 neue Wohnungen. Wir haben im letzten Jahr weniger als 2021. Und ich höre aus der Immobilienwirtschaft, wir werden eher bei 80.000 ankommen 2025 als bei 400.000. Da müsst ihr jetzt reingehen. Das war sein Versprechen. Eigentlich kann er im nächsten Wahlkampf nicht mehr gehen und man wird ihm die alten Plakate vor Ort zeigen, 400.000 Wohnungen. Da wäre Führung gefragt. Gegenüber Bürgermeistern, deutschen Ländern, da geht es um eine Vereinfachung der Landesbauordnungen, da geht es um schnellere Baugenehmigungen, da geht es vielleicht auch darum, dass man Umweltauflagen für den Wohnungsbau nicht immer weiter verschärft und damit die Kosten erhöht. Dass die Vonovia Nummer 1 in Deutschland in diesem Jahr keine neue Wohnung baut, sagt er alles.
Absolut. Wie sehen Sie die Rolle von Robert Habeck? Wir haben vorhin schon drüber gesprochen. Sie sagen, er sollte manchmal ein wenig, also er hat ja den großen Vorteil, dass er die Menschen an seinen Zweifeln teilhaben lässt, wobei man als Bürger natürlich manchmal auch denkt, Zweifel habe ich selber genug, dafür brauche ich eigentlich keinen Vizekanzler. Finden Sie, er sollte sich zugunsten der Einheitlichkeit, des einheitlichen Auftritts der Koalition stärker zurücknehmen?
Habeck ist nicht nur Druck. Er hat das Amt angestrebt vor dem Krieg, vor der Gasknappheit. Und ich muss sagen, er hat einiges dann schnell entwickelt. Wir sind durch den Winter gut gekommen. Aber mich beschäftigen zwei Dinge. Ich war gewohnt, dass ein neuer Minister im Regelfall bewährte Kräfte im Haus übernimmt. Joschka Fischer hat 1998 den Staatssekretär Wolfgang Ischinger im Auswärtigen Amt gehalten. Der war ein Genscher Mann, der war ein Kindelmann, hat ihn gehalten. Und dann als wichtigste Aufgabe nach Washington D.C. geschickt. In diesem Wirtschaftsministerium, das kein Wirtschaftsministerium mehr ist, ist die erste und zweite Beamtenreihe völlig ausgeräumt. Die haben Dutzende neue Stellen bekommen, damit die bisherigen Ministerialdirektoren, Ministerialdirigenten, Beamte, Staatssekretäre irgendwo im Archiv bezahlen können. Empörend.
Und warum? Weil Robert Habeck Leute seines Vertrauens unterbringen wollte, weil er den Leuten nicht vertraut hat, weil er das Wirtschaftsministerium eigentlich zu so einer Art Transformationsministerium, Klimaministerium umbauen will?
Von Mittelstand ist keine Spur mehr. Von Handwerk ist keine Spur mehr. Von Industrie ist zu wenig zu sehen. Es ist ein Ministerium, das im Grunde genommen grün pur realisieren soll. Und zwar grün akademisch pur. Mhm. Herr Greichen, Herr Giegold. Und damit wird das Haus seiner Verantwortung nicht gerecht hinzukommen. Dort sind ja alle verwandt. Also man da liest, wie es ist eine Vetternwirtschaft ohne Ende. Und dass dann, wenn ich das gerade Wort habe, Frau Baerbock noch für 130.000 eine Geschichtin bezahlt. Also ich habe meinen Friseur, als ich MP war und als Kommissar war, immer selbst bezahlt. Ich finde es unglaublich, dass plötzlich Schminken und Frisieren eine Staatsaufgabe geworden ist.
War aber bei Angela Merkel, glaube ich, und bei Annegret Kamm-Karrenbauer, die hatte ich auch mal in einem Podcast zu Gast, da kam ja auch, da wurde ein ganze Kosmetikstudio aufgebaut. Ist dann irgendwann üblich geworden? Ist vielleicht ein Unterschied zwischen Männern und Frauen?
Das weiß ich nicht. Meine Olaf Wolf braucht keinen Friseur, aber aber ich finde, das ist eine Privatangelegenheit. Gut aussehen ist eine Privatangelegenheit. Und bei Angela Merkel waren es die Summen, die waren weit geringer. Mhm. Die Summen sind explodiert. Und dass man auf jede Dienstreise immer eine hat, finde ich also nicht in Ordnung.
Wenn wir gucken auf das Wirtschaftsministerium, was so umgebaut wurde, was hören Sie, sind ja viele in der Wirtschaft unterwegs. Die große Gefahr ist ja, dass Unternehmen in Deutschland sagen, der Energiepreis ist hier zu hoch, die rechtlichen Rahmenbedingungen sind zu hoch, die Steuern sind zu hoch. Wir wissen nicht mehr, ob die verlassen können, die im Wirtschaftsministerium sitzen und nach dieses Land verlassen.
Wenn Sie Investoren fragen, es gibt immer mehr Gründe, warum man nicht mehr in Deutschland investiert. Ich höre, der härteste Konkurrent für Dow in Deutschland ist Dow in den USA. Mhm. Wir haben eine Verlagerung in Richtung USA. Wir verlieren Industrien. Nehmen Sie mal an, in Wittenberg, da wurde AdBlue hergestellt, Ammoniakbasis, stillgelegt, weil die Kosten höher sind als die erzielbaren Erträge bei börsennotierten Commodities. Auch BASF, klare Verlagerung. Wenn wir Industrie halten wollen, können wir die Energiepolitik nicht so fortsetzen. Und zur Wirtschaft, zur Industrie, beim Wirtschaftstag des Deutschen Wirtschaftsrates 2022 bekam Friedrich Merz ordentlich Beifall und wurde Habeck bejubelt. Die Wirtschaft hat ihn wie einen Superstar umschwärmt. Jetzt kommt ein jähes Erwachen. Ich finde, die Wirtschaft müsste ab und zu ein bisschen weniger naiv sein.
Woher kam diese Naivität? Aus dem Image von Habeck? Ja, oder weil man eben dachte, alle haben ja gedacht, da kommen jetzt mit Habeck und Annalena Baerbock zwei Realpolitiker an die Macht. Es entpuppt sich zumindest auch bei Habeck nicht ganz so. Also Sie sagen selber, da ist viel Ideologie mit im Spiel.
Nochmal, der Krieg und die Energiepolitik haben sich verändert. Der Krieg hat Energielücken als Gefahr deutlich gemacht. Und da hat Habeck einiges im Management, im Krisenmanagement richtig gemacht.
Muss man insgesamt sagen für die Bundesregierung. Ne? Ich glaube, das Management des Krieges, wenn man das so sagen darf, ist eigentlich ganz ordentlich gelaufen bisher.
Ja, und da haben auch, glaube ich, CDU und CSU und andere das Ganze akzeptiert, begleitet, unterstützt. Nein, da hat Deutschland alles in allem eine ordentliche Politik bekommen. Aber bei Robert Habeck eben, er muss doch seiner Basis genügen. Sagen wir ein Beispiel. Kernkraftwerke, die jetzt abzuschalten, die drei, war falsch. Punkt. Aber da es die DNA der Grünen betrifft und da Jürgen Trittin, dem ich mich verbunden fühle, natürlich der Ausstiegsvater war, hat Habeck für die alten Grünen, für die alten weißen Männer bei den Grünen dringend den Ausstieg gebraucht. Die Jungen, die haben CO2-Minderung im Auge, die sind skeptisch. Und die Grünen Europas sind für Kernkraft, weil man eines überragend anstreben sollte, ohne Ideologie und bezahlbar eine Verminderung der CO2-Emissionen, um den Klimawandel zu stoppen.
Die Idee, die die Deutschen ja haben oder haben könnten, ist die, wenn wir vorangehen, wenn es bei uns funktioniert, dann funktioniert es auch, dann sagen die anderen, das machen wollen wir jetzt auch so haben. Sehen Sie da eine Chance in der EU oder wird dieser Alleingang von Deutschland eher skeptisch betrachtet gerade? Auch was die Vorbildfunktion anbelangt.
Ja, wir haben die Stärke, mit einigen Technologien voranzugehen. Wir haben noch einige Patente, die andere nicht haben. Wir haben noch einige Industrieunternehmen und Mittelständler, die technologisch vorne sind. Aber dann braucht man auch Technologieoffenheit. Dann sollte man nicht durch Gesetzgebung in Brüssel und Berlin verordnen, was die Technik ist, sondern sollte andere Grenzvorgaben machen und dann die Wirtschaft arbeiten lassen. Aber zweitens die Politik. Wir sind im Alleingang unterwegs. Wie ein Geisterfahrer auf der Autobahn, die anderen wundern sich und keiner folgt uns. Keiner folgt uns. Und dann zum Teil der belehrende Ton. Manchmal erscheint, dass Deutschland eine Art Neokolonialist ist. So wie im 19. Jahrhundert die Europäer aufgetreten sind in Afrika, unsäglich, treten wir jetzt zum Teil auf mit Werten, die wir als Monstranz vor uns hertragen, mit Belehrungen, mit Vorgaben, auch bei Handelsabkommen. Übrigens, jetzt kommt hoffentlich Mercosur. Mercosur wurde von den Grünen massiv abgelehnt. Jetzt reisen Habeck und Özdemir nach Lateinamerika, nur um Mercosur zu bekommen, hätten sie als Abgeordnete in der Opposition auch unterstützen können. Da ist also einiges an Wendepunkten da, leider sehr spät. Und der Lerneffekt, die Lernkurve ist zu langsam.
Lieber Herr Oettinger, vielen Dank, das waren klare Worte. Ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Weiterfahrt nach Wufan. Wo treffen Sie Jens Weidmann? Wo ist das?
In Wiesbaden.
In Wiesbaden. Lieber Herr Oettinger, vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.